Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschezecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bei seinem Amtsantritt im Jänner 2025 hat Trump eines klargestellt. Dieses Mal liegen die Zügel alleine in seiner Hand. Andere Meinungen kann es im Weißen Haus nicht mehr geben. Jetzt, rund 11 Monate später, sieht die Welt aber anders aus. Kontroverse Kausen und internationale Konflikte haben das republikanische Lager erneut geteilt. Und Bruchlinien, die vorher zwar schon da waren, aber jetzt erst wirklich sichtbar geworden sind, zutage gebracht. Wo diese Linien verlaufen und ob der Machtkampf im Weißen Haus vor der Eskalation steht, darüber sprechen wir heute. Reinhard Heinisch, Sie sind Politikwissenschaftler an der Universität in Salzburg. Grüße Sie, willkommen zurück im Podcast.
Begrüße Sie.
Herr Heinisch, was wir derzeit beobachten können, ist sowas wie eine Art Machtkampf innerhalb der Trump-Administration. Da gibt es mehrere Bruchlinien, die derzeit entstehen, die wahrscheinlich bekannteste natürlich die Causa Jeffrey Epstein, aber es gibt auch weitere, beispielsweise der Umgang mit Venezuela, aber natürlich auch der Umgang mit dem Krieg in der Ukraine. Da scheint sich es ja derzeit hier auf ein Duell zwischen dem Sondergesandten des Präsidenten Steve Witkoff und dem Außenminister Marco Rubio hinauszulaufen. Wie würden Sie das einordnen? Wo verlaufen hier die Bruchlinien?
Naja, ich glaube, wir haben diese Bruchlinien, die wir zunehmend sehen, entspringen ja der erratischen Handlungsweise von Donald Trump und der wirklich fehlenden ideologischen Ausrichtung. Das heißt, Donald Trump wird zwar immer als Ideologe oder als ideologisch wahrgenommen und in gewisser Weise ist natürlich da sehr viel Ideologie dabei, aber es ist ja keine kohärente oder keine konsistente Ideologie, sondern eher so Ideologieteile. Und Donald Trump laviert sehr oft und vertritt mal diese Position, mal jene Position innerhalb eines, sagen wir, größeren, losdefinierten Ansatzes. Und das ist wunderbar im Wahlkampf, weil man dann große Gruppen, die eigentlich wenig miteinander gemeinsam haben, zusammenführen kann, die sich alle bei Donald Trump treffen. Aber wenn es dann um das Eingemachte geht, also um ganz konkrete Umsetzung von Politik, dann stößt das natürlich auf Probleme. Das sieht man dann auch immer wieder, hatten wir schon in der Vergangenheit. Donald Trump möchte natürlich Schulden machen, vermeiden, aber dennoch wieder Steuern kürzen und dann führt das wieder zu höherer Verschuldung. Also es ist ein permanenter Widerspruch in verschiedenen Bereichen. Wir sehen gerade diese Widersprüche in der Außenpolitik. Und dann hat Donald Trump eben einerseits seinen Politikstil, ein Politikstil, das sehr personalisiert ist. Also er rekrutiert die Leute nicht nach Expertise in erster Linie und nach Fachkompetenz, sondern rekrutiert die Leute nach Loyalität und nach Vertrauen und ob er mit ihnen gut kann. Das sind eben Leute, die teilweise aus der Wirtschaft kommen oder von Wall Street kommen, die aber jetzt keine sehr erfahrenen Diplomaten sind oder die, sagen wir in diesem Fall Witkoff von Russland, jetzt nicht wirklich Russland in seiner vollen Dimension einschätzen können, wie das ein Berufsdiplomat machen könnte oder einer, der sich auf russische Politik spezialisiert hätte. Dadurch haben die natürlich auch einen permanenten Nachteil, weil sie eben dann auch leicht von ihrer Position abgebracht werden können. Dann gibt Donald Trump mehrere Positionen vor, mehrere Ideen vor, aber auch das ist sehr erratisch. Da hört man eben zur Ukraine auf der einen Seite, also man möchte sich doch endlich auf die Innenpolitik konzentrieren, da gibt es viele Hausaufgaben, dazu möchte man die Konflikte endlich lösen. Und es ist einem leid, wie sie Konflikte da, dass das sich weiter fortsetzt. Und da ist das Signal, eine rasche Beendigung quasi um jeden Preis. Dann ist auch das Signal, wir brauchen Russland eventuell als Wirtschaftspartner, wir müssen die Ölpreise oder die Energiepreise senken, da könnte Russland viel anbieten, da kann man sich verständigen, also ist das ein zweites Signal. Dann wiederum gibt es aber auch in der Republikanischen Partei und auch in der Administration selbst und auch Donald Trump an gewissen Tagen merkt er, dass er nicht als schwach gelten will. Und er möchte es auch nicht, dass er so aussieht, als würde er sich von Putin über den Tisch ziehen lassen. Und dann Das glaube ich Donald Trump auch. Ist es ihm sicher auch ein Anliegen, also wenn er die Angriffe auf die Ukraine erlebt und die zivilen Opfer, dass da Donald Trump auch immer wieder Momente hat, wo er sich überlegt, also da müsste man jetzt was dagegen tun, das kann man nicht einfach so hinnehmen. Oder wenn Russland nicht auf seine Avancen reagiert, dass er persönlich gekränkt ist und eigentlich zurückschlagen möchte. Jetzt haben wir so eine Liste an unterschiedlichen Positionierungen und seine Untergebenen müssen das einerseits verstehen und verarbeiten, in Politik übersetzen, beziehungsweise haben diese Untergebenen teilweise selber unterschiedliche Zugänge. Und wenn diese Konflikte eben von oben auch kommen, verstärken sich die ohnehin bestehenden Konflikte. Und da haben wir eben auf der einen Seite Witkopf, dann haben wir jetzt auch Jared Kushner, der da eingebunden wurde und der quasi immer Donald Trumps Mann ist, der quasi die Familie und seinen persönlichen Bereich wichtigen außenpolitischen Ziel verknüpft. Der war ja sehr erfolgreich in der Vermittlungstätigkeit bereits in der ersten Trump-Administration im Nahen Osten. Und dann haben wir eben Marco Rubio, den Außenminister, der wiederum einen eigenen Zugang hat und der hier doch so ein bisschen noch die traditionellere Position vertritt, dass die USA da nicht einfach sich zurückziehen können und den Russen das alles überlassen können. Und dann haben wir letztlich die traditionellen Republikaner, für Russland nach wie vor ein Gegner ist, die sich jetzt im Senat natürlich auch formieren. Und dann gibt es die MAGA-Bewegung, die eigentlich meint, man soll sich überhaupt besser heute als morgen zurückziehen. Und das geht seit überhaupt nichts an. Das ist eine Verschwendung amerikanischer Ressourcen. Man sollte sich um andere Dinge kümmern. Und das ist momentan so diese Gemengelage, die wir haben. Und Donald Trump zieht da auch wirklich nichts durch, sondern ändert ihm seine Position, je nachdem scheinbar, mit wem er gerade als letztes gesprochen hat.
Und das ist ja eine Beobachtung, die nicht nur Sie gemacht haben, sondern ja sehr viele Experten. Die letzte Person, die mit dem Präsidenten redet, das ist dann am nächsten Tag oder am noch selben Tag quasi die aktuelle und offizielle Position des Präsidenten. Wenn wir uns aber kurz mit der Person Marco Rubio beschäftigen, ich finde es ja sehr interessant, der Außenminister, der über diesen 28-Punkte-Plan, der ursprünglich ja präsentiert worden ist, dem Vernehmen nach, so sagen es zumindest sehr viele Medien, lange gar nicht involviert war, beziehungsweise vielleicht auch selbst aus den Medien davon erfahren hat. Man hat ihn erst relativ spät ins Boot geholt. Unterminiert das nicht auch seine Rolle als Außenminister eigentlich komplett? Und warum macht die Administration das?
Ja, das ist eben die große Frage. Und man muss dazu auch sagen, Donald Trump möchte selber ja gerne als unberechenbar gelten. Und diese Unberechenbarkeit Donald Trumps entspricht einerseits seiner Idee des Deals, also in seinem Buch The Art of the Deal kommt das vor, also je mehr man den Gegner oder den Verhandlungsgegner was im Unklaren lässt, desto mehr hat man Handlungsmöglichkeiten. Daher ist diese Idee bei Donald Trump am Apparat vorbei zu verhandeln, wo eben eingefahrene Strukturen vielleicht sind, hat man viel mehr Handlungsfreiheit, wenn man das einfach am Außenminister vorbei macht. Das hat Donald Trump ja auch bereits im Nahen Osten gezeigt, aber auch schon in der ersten Administration. Das ist jetzt einerseits nicht nur eine, geht es gegen Rubio, sondern Donald Trumps generelle Skepsis gegenüber den etablierten Institutionen. Und das sieht natürlich im Außenministerium nicht einen Apparat, der ihm besonders wohlgesonnen ist, sondern eher eine Vertretung dieser Globalists, wie sie sagen. Also die aus der Sicht der MAGA-Bewegung und der Trumps sind die Globalists jenige, die eben eintreten, dass die USA eine internationale Ordnungsfunktion vertreten, dass es Spielregeln gibt im internationalen Bereich und dass die USA eigentlich diese Spielregeln einhalten sollten und sich auch um diese Spielregeln kümmern müssten. Globalists. Und das Außenministerium ist sicher so quasi der Hort der Globalists aus Sicht der Trumpianer. Marco Rubio ist ein interessanter Fall. Bei Marco Rubio, da hat man zuerst gedacht, dass Marco Rubio ernannt wurde. Naja, da ist wenigstens einer im Außenministerium, von dem man annahm, dass er noch so eine Verbindung zur traditionellen Außenpolitik sein wird. Noch einer der verbliebenen Normalen, muss man so auszudrücken, wenn man jetzt die anderen Ernennungen sieht. Da haben viele aufgeatmet. Dann war jedoch Rubio extrem loyal, hat auch bei Grönland und bei diesen doch grenzwertigen Aussagen Trumps, wo die USA überall interessiert ist, also eigentlich nie widersprochen, hat auch wenig beigetragen, das Ganze irgendwie zu übersetzen, eine verständlichere Sprache, sondern eher auch Druck ausgeübt. Und da hat man gesagt, aha, Rubio, naja, der ist natürlich so schwach, kommt ja nicht aus der MAGA-Bewegung, er war ja sogar ein Gegenkandidat im Wahlkampf 2016 gegen Donald Trump. Donald Trump hat den verspottet, Little Marco. Und der hat natürlich Präsidentenambitionen und der bietet sich komplett an und ist ein hundertprozentiger MAGA-Anhänger geworden. Dadurch hat man auch wiederum abgeschrieben und jetzt scheint er innerhalb dieser Trump-Administration so etwas wie eine Position zu beziehen, die einige andere Positionen, vor allem gegenüber dem Vizepräsidenten J.D. Vance, den man als sehr mächtig wahrnimmt, der hier in die Gegenposition an. Jetzt ist die Frage, warum tut er das? Tut er das, weil er quasi ein alter Ego von Donald Trump ist, also dass er das quasi mit dem Verständnis Donald Trumps macht, der so eine Hand hier bewusst schützend über ihn hält? Ist das ein Team von Rivalen, die miteinander hier umgehen? Oder versucht Marco Rubio hier das wenige Kapital, das er hat, zu verwenden, um sich in Position zu bringen für andere Aufgaben und sich vor allem über seine eigene Partei zu empfehlen? Oder ist Marco Rubio angetrieben doch vom State Department, von dem Apparat, den er vertritt, weil dort eben Experten, Expertinnen sitzen, die ihm eben entsprechende Expertise zur Verfügung stellen, und weil er das Gefühl hat, weil er mitbekommt von seinen Interaktionen mit dem Ausland, mit den Verbündeten, dass es um wirklich sehr viel geht in der Sache und dass man das nicht mit Kopf einfach überlassen kann. Das sind jetzt alles mögliche Szenarien, die hier eine Rolle spielen können. Das ist das erste Mal, dass wir Marco Rubio sehen, dass er eine klare Position bezieht und wo er da wirklich engagiert ist. Wir haben das deutlich weniger im Nahen Osten gesehen und wir haben ihn sonst eher als jemand gesehen, der Mann Donald Trumps im Außenministerium war und eigentlich dort versucht hat, im Sinne Trumps Ordnung zu schaffen. Das ist zum ersten Mal so ein bisschen das, was zurückkommt. Und Rubio ist natürlich sicher jemand, der eben, wie gesagt, nicht aus der Markerbewegung kommt und der als Senator und Mann der Rechten, aber dennoch des Establishments, natürlich weiß, wie Politik in den USA läuft, der internationale Kontakte hat und der natürlich auch das weiß, was er sagt und wenn er sich wo positioniert, welche Konsequenzen das hat. Also ich sehe ihn schon als jemand ein, der sich das schon überlegt, wenn er was tut und der einen Konflikt nicht leichtfertig riskiert und vor allem so einen Strategiewechsel nicht einfach leichtfertig macht, da steht sicher da mehr dahinter.
Was ich so interessant finde, ich habe aus einer Ihrer letzten Folgen mitgenommen, beziehungsweise von Ihnen damals gelernt, dass es immer wieder so einen Konflikt gibt zwischen den tatsächlichen Ministern und den verschiedensten Beratern, die ein Präsident ja selbst und ungewählt ins Weiße Haus mitnehmen darf. Jetzt ist Marco Rubio meines Wissens nach aber Außenminister und gleichzeitig nationaler Sicherheitsberater. Wie passt das in dieser ganzen Gemengelage zusammen?
Sagen wir so, die Rolle des nationalen Sicherheitsberaters ist keine gesetzlich definierte Rolle im eigentlichen Sinn, sondern der Präsident hat eben diverse Berater und diese Berater, die Beraterfunktionen kann der Präsident festlegen, wie er möchte. Es legt das Weiße Haus fest, wie das Weiße Haus das möchte. Der Hauptunterschied ist eben, dass der Minister, der Secretary, vom Kongress bestätigt werden muss, konkret vom Senat bestätigt werden muss und in gewisser Weise auch dem Senat verantwortlich ist. Nicht im Sinne einer europäischen, österreichischen Ministerverantwortlichkeit im Parlament, soweit ist es nicht, aber es ist zumindest der Senat ernennt die Regierung. Und daher kann zum Beispiel der Präsident auch keine Minister ernennen, wenn der Senat oder der Kongress nicht im Amt sich befindet. Er kann zwar, wenn die jetzt also nicht in Session sind, kann er zwar Leute ernennen, aber nur auf Zeit und die haben dann nur begrenzte Macht. Und die müssen durch diese Hearings durch und da sie durch diese Hearings müssen, müssen sie sich auch so benehmen, dass sie zumindest bei den eigenen Leuten, also bei der stärkeren Fraktion, den Föderalen, ankommen. Und wenn die ganz seltsam sind, kommen sie halt dort nicht durch. Dasselbe gilt aber nicht für die Berater. Da kann der Präsident schalten und walten, wie er will. Der zweite Punkt ist, auch die Rolle des Beraters kann unterschiedlich ausgefüllt werden. Der Berater kann einfach eine Sekretärin, ein Sekretär sein, der einfach diese Treffen ansetzt und die Agenda vorbereitet und dann einfach koordiniert und dann das Ganze verwaltet und dem Vorsitz im Sinne einer Moderation. Oder das kann die Person sein, die die Initiativen setzt und der Präsidenten von einer überzeugt und quasi die Direktive vorgibt. Und es kann aber auch Leute sein, die als Sonderberater oder in einer Sonderrolle dann für besonders schwierige Aufgabeneinsätze dann diesen Part übernehmen. Es ist eine unterschiedliche Ausgestaltung und das hängt immer an den Personen. Also Kissinger war mal Außenminister und Kissinger war mal Sicherheitsberater. In beiden Fällen war es immer die zentrale Person der Außenpolitik und die Rolle war hier sekundär, sondern es hing an der Person. Sehr oft ist es so, dass viele dieser Beraterpositionen gedoppelt sind, weil sie dann in den Ministerien Entsprechungen haben, kommt es natürlich sehr oft zu Konflikten und da geht es so eine Frage, also wer ist stärker, der eine oder der andere, und das passiert auch oft in der Außenpolitik, bis sich das irgendwo klärt. Bei Donald Trump ist das alles immer anders, weil Donald Trump ja bemüht war, gerade die etablierte Bürgerie massiv zu schwächen, gerade das Außenministerium wurde ja massiv geschwächt. Aber er hat auch unter seinen Sicherheitsberatern aufgeräumt. Der Stefan Dritte wurde ja von einer Influencerin quasi hinaus befördert, ein 4-Sterne-General. Marco Rubio hat quasi das in Doppelfunktion erfüllt. Also das ist alles relativ chaotisch. Die Grundsorge, glaube ich, die man hier hat, ist, wo sind die Leute mit der entsprechenden Expertise? Und die gibt es natürlich immer noch in der Regierung, aber kommen diese Leute in eine Lage, diese Expertise entsprechend zu den Entscheidungsträgern zu bringen? Und wenn die Entscheidungsträger diese Expertise bekommen, handeln die auch auf Basis der Expertise. Und hier würde man klarerweise sagen, nein, das scheint nicht gegeben zu sein, weil die Politik der Regierung geht eindeutig an dem vorbei, was man eigentlich annehmen würde, was sie tun sollte, weil sie sich auch selber schwächt. Die USA helfen sie auch nicht dabei. Ich würde ja verstehen, wenn man die Politik anders aufzieht, im Sinne, dass man einfach andere Ziele erreichen möchte, aber momentan erreichen die USA generell sehr wenige Ziele. Sie erreichen einiges, weil sie einfach ein extrem mächtiges Land ist, aber dieses extrem mächtige Land ist nicht in der Lage, klare und in sich konsistente Ziele zu formulieren und daraus ergeben sich die Schwierigkeiten.
Aber helfen Sie uns, diese Situation noch etwas besser zu verstehen, wenn wir noch einmal auf diesen 28-Punkte-Plan und alles, was danach gefolgt hat, blicken. Es gab diesen Plan. Donald Trump stellte Ukraine ein Ultimatum. Ich glaube, Donnerstag war es. Bis dahin müsst ihr zugestimmt haben und ansonsten stellen wir jegliche Hilfe ein und da fährt der Zug drüber, so auf die Art. Ein paar Tage später gab es dann eben durch Marco Rubio auch dieses Treffen mit den europäischen Verbündeten. Da war dieser Plan dann irgendwie abgeschwächt beziehungsweise kein Thema. Jetzt verhandelt man wieder weiter. Ist das diese, wie Sie schon angesprochen haben, Sprunghaftigkeit des Präsidenten oder sind das unterschiedliche Kräfte, die selbstständig das Ruder übernehmen? Einmal Witkoff, einmal Rubio. Wie können wir das verorten?
Ich glaube, das schaukelt sich auf. Das ist ein dynamischer oder dialektischer Prozess. Wenn wir noch kurz zurückgehen. Wir hatten zuerst eine Situation, wo Donald Trump der Ukraine versprochen hat, Marschflugkörper zu liefern. Das entstand aus einer Logik heraus, einer außenpolitischen Logik, dass man quasi den Russen sagte, ihr werdet keine großen Geländegewinne mehr machen. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen. Und wenn ihr keine Gegenangebote macht, Russland, dann werdet ihr weiter bluten. Das ist langfristig für euch teuer. China ist auch nicht begeistert mit dabei. Und es ist viel sinnvoller, wenn ihr nachgibt, wenn ihr Kompromisse schließt. Ihr bekommt dann alles, was ihr bis jetzt erobert habt, sozusagen. Und wenn ihr auf diesen Vorschlag nicht eingeht, dann habt ihr quasi noch ein halbes Jahr Zeit. Aber spätestens im Frühjahr werdet ihr massive Probleme haben, Russland diese Offensive aufrechtzuerhalten. Und wir werden der Ukraine noch Marschflugkörper liefern. Und diese Marschflugkörper werden dann ganz neuralgische Punkte bei euch treffen. Das war so das Urszenario. Und das hätte man natürlich durchziehen müssen. Dann kam es aber zum Telefonat Putin-Trump und da war das plötzlich vom Tisch weg. Und dann schien sich wieder der russische Narrativ, dann war es quasi wieder offen, dann flog Witkopf nach Moskau und dann war wieder das russische Narrativ übernommen, wo dann Russland sagt, also wir geben da nicht auf, wir werden da weiter kämpfen und das schalten wir durch, die Ukraine noch viel weniger und wollt ihr weiter bluten wegen der Ukraine, das wollt ihr ja auch nicht, die Energiepreise sind hoch und so weiter und so fort und übt doch Druck auf die Ukraine aus, dass die Ukraine jetzt quasi nachgibt und dann ist es endlich vorbei. Damit flog Witkopf wieder zurück und dann kam eben dieser Druck auf die Ukraine. Dann hat man aber dabei offensichtlich das State Department nicht wirklich eingebunden gehabt. Da gab es intern und extern entsprechende Meldungen. Dann waren auch einige Senatoren nicht involviert und dann Marco Rubio sagte dann in Europa, naja, es ist noch viel Verhandlungsmasse vorhanden. Und dann wurde es wieder aufgezurrt. Das einzig Neue, was wir jetzt sehen, ist, dass Kushner mitfliegt. Und ich glaube, der Kushner ist eben genau die Person, wenn Trump nicht mehr weiter weiß und sich in einer Ecke wähnt zwischen diesen beiden Kräften, Rubio und die Europäer und die Ukraine und auf der anderen Seite Witkopf und das zugeschnittene Russland, dass man jetzt quasi jemanden mitschickt, dem Trump persönlich vertraut, von dem Trump annimmt, dass der fähiger noch ist als Witkopf, der vor allem auch Trumps persönliches Interesse am Konflikt dann nochmal mit begleitet und letztlich dort einen Deal machen kann. Und wenn dann quasi Witkopf und Kushner gemeinsam mit einem Plan zurückkommen, dann kann erstens Donald Trump sagen, naja, es ist nicht nur Witkopf, sondern der Kushner ist ja einer von uns und der ist ein erfahrener Verhandler und der lässt sich nicht über den Tisch ziehen. Das ist das Beste, was zu machen ist. Und ich glaube, das ist der Versuch quasi hier dieser Doppelmühle zu entkommen, indem man eben über Kushner quasi einen Art dritten Weg gehen wird. Und dieser dritte Weg dürfte wahrscheinlich eher russlandfreundlich sein, aber nicht ganz so russlandfreundlich, wie Svitkov ist. Es sei denn, Russland verbockt das völlig, indem es überhaupt keine Zugeständnisse macht und dann Kushner zurückfliegt und sagt, naja, mit Putin ist kein Staat zu machen. Ich sehe die Rolle Kushners als so eine Weiterentwicklung des Ganzen, damit Donald Trump dann in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen und das eben an Kushner aufhängen kann und dann auch persönlich zufriedengestellt ist, weil er offenbar Kushner viel mehr vertraut, als er Witkopf vertraut.
Ich habe so das Gefühl, dass die letzten zwei, drei Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, der Versuch war, Logik in einer Thematik zu finden, wo es eigentlich keine stringente Logik gibt. Sind wir inzwischen an dem Punkt, dass wir die Situation zwar erklären können, was passiert ist, aber die tatsächliche Strategie können wir nicht finden, weil es gar nicht da ist?
Die Strategie gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt Ziele und diese Ziele widersprechen einander. Donald Trump hat das Ziel, dass der Konflikt aufhöre, weil er sich auf Innenpolitisches konzentrieren möchte und weil es aus wirtschaftlichen Gründen einfach günstig ist, wenn wieder russische Energie auf dem Markt ist oder wenn auch venezolanisches Öl fließt. Das hat innenpolitische Vorteile. Dann kommt dazu, dass die typische Vorgehensweise Donald Trump ist, aus seinem Art of the Deal abgeleitet, so eine Zweier-Verhandlungsbeziehung aufzubauen. Mit Schamoffensiven, mit Drohgebärden, mit öffentlicher Zurschaustellung von Frustration, mit Versuch auch persönlich zu agieren und hofft eben, dass diese Kombination ihm es erlauben, diese Ziele zu erreichen. Aber die Ziele sind in sich natürlich widersprüchlich und er hat natürlich jetzt auch nicht die Leute, die das auch über die Distanz rüberbringen. Dadurch würde er sich ganz gerne mit Putin immer wieder persönlich treffen, weil er immer davon ausgeht, dass es dann besser funktioniert. Aber das ist eben die Schwierigkeit, dass man internationale Politik eben nicht so abläuft und dass Putin das Spiel natürlich durchschaut hat und kennt und entsprechend darauf reagiert, immer genauso viel macht, als er machen muss, damit das Spiel im russischen Sinn weitergeht. Er nimmt sich dann wieder zurück oder bringt sich ein, also dieses Nottelefonat vor den Entscheider mit den Marschflugkörpern Anstand, ist ja ein wunderbares Beispiel, wie man auch Putin aus der Reserve locken kann. Er macht immer genau das, was er machen muss, damit er in der Lage ist, den Prozess zu kontrollieren. Und da bräuchte es einfach eine andere Strategie und man müsste ja auch die Ziele nicht parallel, sondern müsste die Ziele priorisieren. Man müsste halt versuchen, unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Prioritäten zu entwickeln. Aber dazu ist diese Administration unfähig. Sie hätten natürlich Leute, aber niemand möchte einem Donald Trump widersprechen, weil die Sorge nicht groß ist, wenn ich was vorschlage, das ist nicht das, was der Chef möchte, dann wäre ich vielleicht geächtet als nicht loyaler Anhänger und befinde mich dann auf der anderen Seite. Also es kommt ja noch dazu, dass Donald Trump ja keine offene Gesprächskultur hier toleriert, sondern die Leute, die ihm widersprechen oder ihm zu widersprechen scheinen, dann eben ihren Job verlieren.
Sie haben jetzt schon das Öl aus Venezuela angesprochen, das die USA gerne hätten. Das ist ja ein weiterer Konfliktherd und auch hier soll Marco Rubio die treibende Kraft sein, wenn es um Venezuela geht. Das soll auch was mit seiner eigenen Biografie zu tun haben und um den Umgang mit Maduro und anderen politischen Kräften, die dort vorherrschen. Wie passt das in dieses Bild rein und war Venezuela eigentlich jetzt Marco Rubios Projekt oder Donald Trumps Projekt und widersprechen sich die zwei da auch?
Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, da trifft sich einiges sogar. Also es ist ganz klar, dass zuerst einmal muss man sagen, Lateinamerika wurde von den USA seit längerer Zeit sträflich ignoriert. Vielleicht seit dem NAFTA-Deal und seit Clinton und Carlos de Salinas, der Präsident von Mexiko, hat sich eigentlich niemand um Lateinamerika wirklich gekümmert. Das ist erstaunlich. Und es war klar, dass ich das mit Rubio ändern würde. Als Sohn lateinamerikanischer Einwanderer, als jemand, der natürlich zu Hause Spanisch spricht oder perfekt in der Spanisch sozialisiert wurde, Spanisch sprechend sozialisiert wurde, sind ihm natürlich die politischen Verhältnisse Lateinamerikas bekannt. Ihm ist auch bewusst, dass das venezolanische Regime auf gewissen tönernen Füßen steht und dass es natürlich einen ideologischen Moment auch gibt, also sich der amerikanischen Rechten natürlich einer wie Maduro und quasi die Fortsetzung des Regimes Chavez, dass das ideologisch auf der anderen Seite ist. Aber es geht im Prinzip hier nicht um Ideologie, weil natürlich Kuba noch viel mehr marxistischer wäre. Also wenn es um Ideologie gäbe, müsste die Flotte, die ja schon in der Karibik versammelt ist, ja eigentlich um Kuba stationiert sein, weil die sind noch wesentlich autoritärer sozusagen. Sondern es geht eben um Venezuela, weil dort die größten Ölreserven der Welt, dann sicher die größten Ölreserven in der amerikanischen Hemisphäre verortet werden. Und dieses venezolanische Öl immer ein wichtiger Teil des amerikanischen Marktes waren. Also Leute, die in die USA früher reisten und die Tankstellenkette Citgo gehört immer der venezolanischen Ölwirtschaft zum Beispiel. Donald Trump schaut sich die Umfrageergebnisse an und sieht, dass seine Umfrageergebnisse immer schlechter werden, dass sie auch bei der Maga-Bewegung schlechter werden. Aber das Thema ist eben nicht die Demokratie, sondern diese Umfrage treibt, ist die hohen Lebenshaltungskosten und das Versagen scheinbar beim Versprechen, die Preise runterzubringen. Und das wird auch in den USA über die Energie teilweise geliefert und daher wäre hier diese Öffnung zu den Ölressourcen wäre sehr wichtig. Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, würde da Signalwirkung ausgehen gegenüber anderen Regimen in Lateinamerika, die Linkstendenzen haben. Wir hatten gerade einen Regierungswechsel in Bolivien, wo es jetzt auch wieder die Kontakte mit den USA gibt. Und auch da ist natürlich Marco Rubio die Person, die sich da wirklich auskennt und die das auch zu einer Art Chefsache macht und das, was sie betreut. Und auch hier ist ja die Idee nicht, dass man in Venezuela einmarschieren möchte. Das ist, glaube ich, sehr viel Theaterdonner. Wir haben 3 Flugzeugträger jetzt dort, also einer ist noch unterwegs. Beim Golfkrieg hatten die nur 2. Also es wird dort eine gewaltige...
Bisschen ein Overkill.
Genau, aber es wird aufgebaut, weil man davon ausgeht, dass man hört ja auch schon, dass Maduro bereit zu sein scheint, auf ein Angebot einzugehen, dann bin ich mir sicher, dass er auch finanzielle entsprechende Anreize bekommen wird oder dass man dann das dortige Militär, auch die Generäle können sich das ansehen und die müssen sich irgendwann entscheiden, na, ob sie doch beim Präsidenten bleiben oder nicht doch den Präsidenten verabschieden. Also, dass das Ganze über eine Drohkulisse zu erledigen ist. Das würde mehrere Vorteile haben. Zum einen hätte dann Donald Trump gesagt, schau, ich brauche keinen Krieg, ich schaffe das so, wir haben einen üblen Diktator hier entfernt, wir bringen die Energiekosten runter, es kommt wieder auf den Markt und letztlich, und das ist vielleicht der ideologische Überbau, kann man es auch der MAGA-Bewegung verkaufen, indem man sagt, MAGA, wenn ich von America First rede, rede ich ja nicht nur von den USA, sondern Amerika reicht ja von Grönland bis Feuerland. Das heißt, das ist unsere Hemisphäre, es ist eine Art neue Monroe-Doktrin oder Donroe-Doktrin von auch Donald Trump. Und in dieser Donroe-Doktrin sind quasi alle Ressourcen in dieser Hemisphäre, von dem Schiefersand, dem Schieferöl in Kanada bis eben nach Venezuela, auch Teil der amerikanischen Gleichung, wo man zumindest Zugriff haben möchte, wenn notwendig. Und das kann man auch wieder innenpolitisch verkaufen, indem man eben sagt, schau, da geht es nicht um Weltpolitik, also wir verraten nicht unsere Prinzipien, dass wir als Ordnungsmacht auftreten oder als Friedens- und Demokratiebauer, sondern das ist eigentlich, was wir versprochen haben, dass wir unsere Ressourcen wieder uns unterordnen und damit mache ich was für die Leute zu Hause. Also so würde das dann laufen. Und da widerspricht sich's auch nicht mehr. Also ich sehe die Venezuela-Aktion als wesentlich konsistenter in sich, auch zwischen den Akteuren, als ich jetzt die Ukraine-Politik zum Beispiel sehe. Auch wenn das natürlich völkerrechtlich problematisch ist und wenn das natürlich sehr wenig mit Drogenschmuggel und Drogenhandel zu tun hat, weil Donald Trump hat das diese Woche einen ehemaligen Präsidenten, der wegen Drogenschmuggel einsaß, aus Honduras befreien lassen. Und schon geografisch gibt es andere Länder, die viel näher an den USA dran sind, über die Drogen fließen, das ist jetzt ausgerechnet Venezuela.
Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, den Sie hier machen, nämlich mit dem innenpolitisch Verkaufen. Denn das ist ja in der letzten Zeit ja durchaus auch ein zumindest medial kommuniziertes Problem und ein Konflikt innerhalb der USA oder innerhalb dieser MAGA-Welt gewesen, nämlich dass ein Trump, der eigentlich mit Isolation geworben hat, der gesagt hat, eben America first, wir ziehen uns da zurück, die sollen sich mal ihre Probleme selbst lösen, was machen wir da eigentlich in Europa, Asien und sonst irgendwo, das interessiert uns ja alles nicht. Und jetzt aber trotzdem eigentlich geopolitisch ja durchaus umtriebig ist, nennen wir es vielleicht so, Marjorie Taylor Greene ist ja nicht nur wegen der ganzen Epstein-Causa zurückgetreten oder hat quasi Trump die Unterstützung entsagt, sondern auch wegen der aktiveren Außenpolitik.
Richtig. Und das zeigt natürlich erstens, dass die MAGA-Bewegung nicht homogen, sondern heterogen. Zweitens sind natürlich in der MAGA-Bewegung auch viele, die nennen wir es Low Information Voters, also Anhänger, die jetzt weltpolitisch nicht das alles so am Schirm haben und für die ist Venezuela halt genauso weit weg wie der Nahe Osten oder der Iran. Also das Argument, dass das ja quasi uns gehört und das andere gehört woanders hin, das ist natürlich nicht überall zu vermitteln. Zum einen, da sieht man einfach nur, dass die USA sich wieder irgendwo außenpolitisch engagiert. Und dann schwächelt momentan die Administration ja auch mit dem Messaging, also mit den Botschaften. Weil sie hatte ja mehrere Probleme, die man argumentativ oder die man über Botschaften bearbeiten musste. Da war mal die Zerstörung dieses Ballsaals, den sie im Weißen Haus bauen. Das war recht kontrovers. Dann gab es die schlechten Arbeitsmarktdaten bzw. die Wirtschaftsdaten. Und dann war die Epstein-Affäre, wo man noch sagen könnte, gut, also Venezuela ist vielleicht ein Versuch, diese Epstein-Affäre zu überdecken. Also da gab es mehrere Probleme und da gibt es natürlich viele in der Magenbewegung, die sagen, also wie ist das jetzt? Wie sehr schadet das Trump? Ist natürlich so, die Magerbewegung ist nicht heterogen. Es wird nämlich einige geben oder nicht wenige geben, die sich Marjorie Taylor Greene anschließen, sagen, also wir sind enttäuscht und das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber viele der Magerbewegung sind ja in der Magerbewegung, weil sie Donald Trump unterstützen. Also ich sehe jetzt die Magerbewegung nicht als ideologische Bewegung, wo es da eine Ideologie gibt und die übernimmt man dann, sondern man zählt sich halt zu dieser Bewegung, weil man eben für Donald Trump ist. Und man würde wahrscheinlich Donald Trump überall hin folgen und die sind sicher auch bereit, die Erzählungen zu glauben, die Donald Trump jetzt verbreiten wird. Und also die gehen ihm sicher nach. Dann gibt es sicher Leute, die verunsichert sie und sich dann deaktivieren. Und dann wird es Leute in der Magerbewegung geben, die also nicht persönlich bei Donald Trump sind, die aber das größere Bild sehen und sagen, naja, das ist schon, das macht uns insgesamt stärker als Amerika und da sind wir wieder mehr. Das dient unserer Stärkung, wenn wir quasi Zugang zu einem Öl haben und zu Ölvorkommen haben, die quasi vor der Haustür liegen. Also das wird wahrscheinlich sich dann aufspalten und ich nehme an, bis zu den Midterms wird das wahrscheinlich als Thema gegessen sein und da wird es andere Themen geben, weil das halt sehr schnelllebig ist. Es zeigt uns aber nur, im Fall des Falles ist halt diese Magerbewegung nicht ganz so homogen und solide, wie man das nimmt. Sie ist mobilisierungsfähig und das schafft sie sehr gut, aber sie ist nicht sehr belastbar. Und das werden sicher einige Strategen mitnehmen, sowohl auf der demokratischen Seite, wie aber auch auf der republikanischen Seite.
Aber gerade dieses Thema Isolation, ja oder nein, da werden zwei Köpfe derzeit immer wieder angesprochen. Auf der einen Seite, wir haben jetzt schon gesagt, Marco Rubio, über den haben wir jetzt schon viel gesprochen. Auf der anderen Seite der postliberale J.D. Vance. Diese zwei Charaktere, glaube ich, können nicht so ganz miteinander, korrigieren Sie mich da gerne. Ich glaube, da gab es schon unterschiedlichste Verwerfungen. Aber es wirkt auch irgendwie so, als wären beide gerne die Person, die Donald Trump irgendwann mal beerben würden. Das klingt ja nach einem vorprogrammierten Machtkampf.
Richtig. Das charakterisiert sich immer weiter heraus. Da gibt es nämlich massive Unterschiede, auch in den Persönlichkeiten, aber in der Ideologie und der Philosophie, die dahinter steht. Wir haben also bei J.D. Vance natürlich ein Kind vom Land, das in furchtbaren Verhältnissen aufgewachsen ist, das zu sehr viel Hass und Ablehnung über dem Establishment bei ihm geführt hat, das aber dann die Chance hatte, an einer Elite-Universität zu studieren und in diesem Widerspruch zwischen seiner Herkunft und dem tragischen Schicksal seiner eigenen Familie in Ohio und in der Tristesse der absteigenden Arbeit der entwurzelten amerikanischen Arbeiterschicht und dieser Elite-Kaderschmiede, das zu verarbeiten war für ihn sichtlich sehr schwer, das ja auch über das Buch verarbeitet, aber diesen Widerspruch. In diesem Widerspruch hat er sich dann jedoch einer sehr radikalen religiösen Bewegung, einer rechtskatholischen Bewegung angeschlossen und Zuflucht gefunden, wo er quasi ein Weltbild hat, durchaus dem deutschen Carl Schmitt, einem deutschen politischen Denker des frühen 20. Jahrhunderts, dem entspricht, wo er so ein bisschen eine augustinische Denkweise übernommen hat. Augustinus hat sich das so vorgestellt, dass quasi die Gemeinschaft Gottes bedroht wird vom Antichristen, von den Gegnern, von den Feinden. Und diese Gemeinschaft Gottes, diese Stadt Gottes, muss sich schützen gegenüber den Gottlosen. Und J.D. Vance und die Postliberalen gehen davon aus, dass man eine neue Gesellschaft schaffen muss, eine neue Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft ist der Staat nicht mehr neutral. Der Vorwurf am Liberalismus ist, dass der Liberalismus neutral ist und quasi zuschaut, eine Arena zur Verfügung stellt, aber die Besseren mögen gewinnen, der Wettbewerb. Sondern der Staat hat eine Position, das ist eben der Staat, der Gott oder Christentum oder das Richtige vertritt, also da gibt es ein objektiv Richtiges und muss diesen Staat, diese Gemeinschaft schützen vor seinen Gegnern. Wer sind die Gegner? Das sind Andersdenkende, Andersgläubige, Muslime, Säkuläre. Und es geht darum, einen rechtschaffenen Staat auf einer religiös-christlichen Basis aufzubauen. Und dieser Staat besteht immer aus drei Teilen. Da gibt es die Familie und die muss immer als erstes geschützt werden. Dann gibt es die Community, die Gemeinschaft und dann gibt es noch den Nationalstaat. Und darüber hinaus gibt es nichts. Und alles, was darüber hinausgeht und alle Regelungen über den Nationalstaat hinaus, dienen eigentlich nur dazu, die interne Struktur zu zerstören. Das heißt, der Staat wird zerstört oder der Staat leidet, weil eben, wenn man zu groß wird und wenn man sich um ferne Konflikte kümmert, kommt man immer in einen Widerspruch, mache ich etwas für die globale Regulierung oder mache ich etwas für den eigenen Staat? Und in diesem Widerspruch geht meistens die lokale Gemeinschaft vor die Hunde. Ein praktisches Beispiel für ihn wäre, wir sagen, ja, in meiner Gemeinschaft, da wurden halt viele junge Leute zum Militär eingezogen und die haben dann im Irak und in Afghanistan gekämpft und haben dort ihr Leben lassen. So wurde unsere lokale Gemeinschaft zerstört für einen Krieg, den die Globalisten angezettelt haben, und die sitzen im fernen Washington. Ist so die Erzählung dessen. Und das ist ein ganz anderes Weltbild, eine ganz andere Erzählung, wie ein Marco Rubio aus einer Einwandererfamilie kommt, mit lateinamerikanischen Wurzeln, der mal diese Komplexität der Welt, amerikanische Kultur, Latino-Kultur selbst erlebt hat, aus der Oberschicht kommt, im Gegensatz dazu, über das Lateinamerikanische viel eher ein gewisses europäisches Denken, was jetzt die Schichtung und Klassenunterschiede betrifft, aber auch natürlich sehr, ist ihm sehr bewusst, dass man als Einwanderer in den USA auch Nachteile hatte, also kämpfen muss, und auch da gibt es eine Rassismusdimension. Also diese Erfahrungen der Familie Rubios und die Erfahrungen der Familie Vance und der Biografien sind völlig unterschiedlich. Und natürlich ist Marco Rubio ein traditioneller Katholik, auch wenn er sich ein Aschenkreuz auf die Stirne gibt am Beginn der Fastenzeit. Das ist in den USA relativ weit verbreitet, aber er ist ein traditioneller Katholik, keiner dieser neokatholischen, eher radikaleren. Das sind aber nur zwei Figuren in einem viel breiteren Kontext, weil da gibt es auch andere im Fahrwasser Donald Trumps, die Evangelikalen oder die Libertären oder die Tech-Leute wie Musk oder vor allem Peter Thiel, die wiederum eigene Positionen haben. Und natürlich kommen wir jetzt wieder auf den Punkt zurück, je schwächer Donald Trump wird und je mehr eben Nachfolge- und Ablösegerichte die Runde machen oder über seinen Gesundheitszustand spekuliert wird, desto mehr brechen ja diese Konflikte auf, weil klar ist, dass die miteinander nicht überall können und teilweise sehr unterschiedliche Positionen vertreten, auch was die Fortsetzung, also das Kapitel 2 dieser Geschichte betrifft.
Ich meine, Donald Trump als, könnte man sagen, vielleicht Kleber, der diese ganzen Gruppierungen zusammengehalten hat, weil er eben die Wahlen gewonnen hat, weil er die Personen in Entscheidungspositionen gebracht hat. Wie gesagt, Sie haben es schon gesagt, sobald er weniger wird, gehen die großen Streitigkeiten los. Jetzt ist Donald Trump medial schon wirklich sehr oft abgeschrieben worden und er ist immer wieder irgendwie zurückgekommen und hat sich immer noch gehalten. Aber könnte das, wenn ich Ihnen zuhöre, tatsächlich ein Punkt sein, wo es für diese ganze MAGA-Welt kritisch werden könnte, wenn quasi die Kontrolle über die eigenen Anhänger verloren wird und die eigentlich nur noch machen, was sie wollen?
Ich gehe davon aus, dass das früher oder später passieren wird. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das früher passieren wird oder später. Ich bin da ganz bei Ihnen. Donald Trump wird immer wieder und oft unterschätzt. Und das können temporäre Schwächephasen sein. Dazu fehlen mir jetzt die direkten Einblicke. Dass das früher oder später kommt, dass diese Konflikte mehr oder weniger offen aufbrechen, scheint für mich auch völlig klar. Die Frage wird sein, wie sie mit diesen Konflikten umgehen. Eine Denkmöglichkeit wäre, dass sich bestimmte Gruppen zu Koalitionen zusammenfinden, dass man ganz bewusst Koalitionen schafft, wo man eben, ich weiß nicht, die Technos, die und die sich zusammenfinden und es geht in die eine Richtung, dann werden die von den anderen vielleicht bekämpft, aber das haben wir bei den Republikanern schon gesehen. Es gab ja dieses sogenannte Lincoln Project, wo also die Anti-Trump-Republikaner mit teilweise sehr harten Methoden versucht haben, gegen die Trumpianer vorzugehen. Da waren oft Untergriffe, Werbung dabei gegen Trump und andere, die von Trump unterstützt wurden. Das hat aber letztlich dann auch nicht funktioniert. Die sind alle irgendwie ausgetrieben worden aus der Partei. Also man kann sich durchaus vorstellen, dass es so weitergeht. In irgendeiner Form muss es entschieden werden, weil Donald Trump ja ein Disruptor ist. Das heißt, die jetzige Erzählung ist, wir müssen das zerstören, was existiert, damit wir dann was Neues aufbauen können. Die Aufbaupläne des Weiteren unterscheiden sich jedoch. Für die Techno-Fraktion ist die augustinische, ist die aquinische, der Thomas von Aquin und die Enzyklika De Rerum Novarum des Papstes von vor 200 Jahren nicht das Zentrale. Für einen Marco Rubio ist sicher eine Außenpolitik, gerade in Richtung Lateinamerika, die an einer eher traditionellen Außenpolitik angelehnt ist, wo es Feinde und Feinde gibt, also wo es auch eine ideologische Dimension gibt, die nicht rein personalisiert ist und aufs Geschäftemachen ausgerichtet ist, sondern wo es auch noch um andere Werte geht. Das ist einfach nicht wirklich verhandelbar bis zu einem gewissen Grad, während für andere ganz andere Dinge im Vordergrund stehen. Für Stephen Miller zum Beispiel, dem Chef eines Stabsstabs, ist es natürlich die Frage, ist Amerika ein weißes Amerika? Wie gehen wir mit der Immigration um? Waffenbesitz, Milizgruppen, Populismus. Also das sind teilweise einander ausschließende Phänomene. Und wir dürfen aber auch die Oligarchen, die Technoleute nicht abschreiben, weil die natürlich über die Medien verfügen, über die dann kommuniziert wird. Das heißt, bestimmte Gruppen brauchen einander. Es brauchen nicht alle, aber einige brauchen sich und werden vielleicht konkurrierende Allianzen sehen, die dann Diadochenkämpfe, Nachfolgekämpfe antreten werden. Und natürlich werden die Demokraten und werden die Gegner der Republikaner da auch ein Wort mitreden. Also man wird sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber ich gehe sicher davon aus, dass das quasi eintreten muss. Letzter Punkt, das zurückzuholen, was Sie gesagt haben. Donald Trump hat natürlich was. Das heißt, ein wichtiger Faktor wird sein, wer Donald Trump als Person nachfolgen kann. Das haben ja schon mehrere versucht. Wir haben ja auch mal vor ein paar Jahren gesagt, naja, der Gouverneur von Florida, der DeSantis, der ist so quasi wie ein Trump, so fast so radikal, noch ein bisschen normaler und der kann besser reden und ist besser connected und der sieht, ist viel jünger und sieht besser aus und so weiter und so fort. Und dann hat ihn Trump eigentlich in einem Zweikampf einfach relativ rasch erledigt. Und da sehen wir, dass Donald Trump etwas verfügt, Charisma oder ein empfundenes Charisma, über das hat sehr wenige verfügen. Und ob das jetzt ein J.D. Vance bringen würde oder ob das ein Marco Rubio bringen würde, das ist für mich nicht ausgemacht. Ich glaube, da kann es auch sein, dass niemand von diesen Personen in diese Fußstapfen tritt, dass es einen Quereinsteiger von ganz woanders geben wird, weil niemand in der Lage ist, die Donald Trump als Person hier auszufüllen, trotz aller Anzeichen, die wir jetzt haben. Denken wir doch daran, dass wir alle davon ausgegangen wären, in der ersten Amtszeit Donald Trump, dass der damalige Vizepräsident Pence der ideale Nachfolger wäre. Ein rhetorisch begabter, populärer Radiomensch, der aber viel mehr Selbstdisziplin hat als Donald Trump, der logische Nachfolger. Und wo ist Pence heute? Der wird von Magerleuten mit dem Tode bedroht. Es kam zu einem großen Konflikt, zum Streit mit Donald Trump aus mangelnder Loyalität. Das kann auch immer hier passieren. Ein missverstandenes Handeln kann dazu führen, dass Donald Trump die Leute einfach zum politischen Abschuss quasi freigibt und damit ist die Sache gegessen. Also das ist halt extrem volatil.
Ich glaube, auf was es hinausläuft und das wäre auch meine abschließende Frage ist, wer sich durchsetzen wird, das haben Sie jetzt gerade schon skizziert, das lässt sich wohl jetzt nicht absehen. Die Frage, die sich aber natürlich stellt, ist, wenn ein Donald Trump irgendwann einfach nicht mehr will, kann es denn diese Mager-Trump-Welt ohne Donald Trump tatsächlich geben? Denn so einen Mythos zu beerben, egal wer, welche Gruppierung sich dann durchsetzt, ist ja auch nicht unbedingt leicht und wir haben es ja auch gesehen, es funktioniert ja auch nicht immer, dass Trumps Kandidaten funktionieren, sondern eigentlich hauptsächlich er selbst.
Richtig. Also es wird natürlich daran gearbeitet und das ist auch die Vorstellung und natürlich wird einiges auch an Infrastruktur aufgebaut, damit das weitergeht. Den Kollaps sehe ich jetzt so nicht, sondern man muss ja auch immer sich denken, was hat die Gegenseite zu bieten? Es ist ja immer nur, quasi, das jetzt mit der, sozusagen, wenn ich mit dir der Bär nachläuft, musst du ja nicht den Bär davonrennen, du musst mit deinem Freund davonrennen, sozusagen. Also, es müssen ja die anderen was anbieten. Also, so schwach schätze ich es jetzt nicht ein. Und da gibt es natürlich sehr viele Selbsterhaltungsinteressen dort von Leuten in mächtigen Positionen. Es gibt auch eine Infrastruktur, die geschaffen wurde. Man kennt das Handwerkszeug, man weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert, welche Themen man setzen kann. Und man braucht einfach jemanden, der das auch entsprechend zu den Leuten bringt und der eine gewisse Authentizität nachweisen kann. Also das ist als Modell, kennt man es. Zerstört kann es werden, wenn die Rivalitäten so groß werden und wenn Donald Trump selber auf irgendeine destruktive Weise eingreift. Das darf man nicht ausschließen, dass Donald Trump auch selber eine Art destruktive Handlung setzt, also eine aufbauende Handlung, weil er sich persönlich gekränkt oder gedemütigt fühlt von seinen Nachfolgern und so weiter. Also es ist durchaus möglich. Es kann zu Krisenerscheinungen kommen, die dann Donald Trump oder die CDU völlig entzaubern. Das hatten wir ja bei Covid im Prinzip, die dann eine Chance für viele andere eröffnen. Aber letztlich gibt es dort einen Vorteil auch noch, die jetzige Regierung hat. Das ist die Gegenposition natürlich, also die Anti-Trump-Fraktion, eine Koalition aus unterschiedlichen Interessen ist. Und solange es Trump gibt, wird es auch die Koalition geben und diese Koalition kann potenziell stärker werden und die reicht eben von einem Mandami in New York bis einem Gavin Newsom und auch andere Gruppen. Aber die wird sofort zerfallen, wenn es Donald Trump nicht mehr gibt. Und bei der Koalition ist es völlig unklar, zum Beispiel, auf was man sich da hier verständigen kann. Da gibt es natürlich die einerseits die Linke, auf der anderen Seite gibt es aber Leute, die eigentlich in vielen Bereichen schon so weit links sind, dass sie schon wieder rechts sind, also die auch sehr skeptisch gegenüber einer global geschalteten Rolle sind, die skeptisch sind gegenüber Eliten, gegenüber Institutionen, gegenüber einem traditionellen Amerika, der klassischen liberalen Tradition. Also gibt es auch auf der linken Seite genug Leute, die sehr skeptisch dem gegenüberstehen und wo sich dann wieder neue Allianzen ergeben können. Also das Ende Donald Trumps ist ja auch für die Gegner dann eine Herausforderung, weil die müssen versuchen, ihre Koalition dann beisammen zu halten. Und das ist auch natürlich eine Schwierigkeit, weil die Bevölkerung sehr verunsichert, ebenso wie in Österreich, sehr elitenskeptisch ist, sehr institutionenskeptisch ist und die Erzählung, wir kehren wieder zurück, wir wollen wieder zurück zu einer Zeit vor Trump, das ist extrem unattraktiv. Das möchte eigentlich auch niemand. Und da müsste nicht auch die Gegenseite eine Vision aufbauen. Die aktuelle Trumpianer haben zumindest eine Vision und die Vision wird bestehen in einer Fortsetzung Donald Trumps und des Modells, in dem man sagen wird, na, lasst uns doch vollenden, was wir begonnen haben oder Trump hat zerstört, lasst uns bitte aufbauen jetzt und aufbauen können wir es am besten so. Und da ist auch sehr viel Dynamik, da gibt es auch Pläne, also das darf man nicht unterschätzen letztlich.
Trump hält also nicht nur die eigene Bewegung, sondern auch die eigentlichen, in seiner Sicht wahrscheinlich, Feinde zusammen, nämlich die Demokraten. Herr Heinisch, vielen Dank für Ihre Zeit heute und für dieses spannende Gespräch. Alles Gute, beste Grüße nach Salzburg.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.